Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir so im Jahr, im Frühjahr zweimal, dreimal oder im Herbst ein, zweimal so ein Impulsfrühstück machen. Und heute ist eins davon. Nachdem sich schwer einer gefunden hat, aus seinem Leben was zu erzählen, hat es mich irgendwie unter den Nägeln gebrannt und gedacht, ja, irgendwie habe ich viel zum Erzählen. Schauen wir mal, wie es mir heute gelingt. Wenn man am Jahresende eine Zeitung aufschlägt, da gibt es meistens diese Blitzlichter. Blitzlichter, das sind Momentaufnahmen vom vergangenen Jahr. Vom vergangenen Jahr. Sei es jetzt eine Katastrophe, tolle Ereignisse, irgendein Event. Da sind diese Blitzlichter und dann erinnert man sich wieder, aha, genau, das ist gewesen, so ist es gewesen. Und ich möchte euch Blitzlichter aus meinem Leben erzählen. Ich kann ja auf 65 Jahre zurückschauen und sagen, trotz der vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es gegeben hat, es war ein schönes Leben. Es war ein wunderbares Leben. Es waren schöne Momente. So viele Erfahrungen habe ich machen dürfen. Und wenn ich meine Geschichte erzähle, dann ist es meine Geschichte. Es kann durchaus sein, dass es überhaupt nicht mit deinem Leben zusammenpasst. Aber vielleicht entdeckst du dort und da Parallelen, wo du sagst, okay, so ähnlich ist es mir auch gegangen. Und wenn es dann vielleicht eine Hilfe ist, dann freut es mich. Für mich selber bin ich auch dankbar, wenn ich diese Momente Blitzlichter auch reflektieren kann. 65 Jahre, also pro Jahr eine Minute, dann sind wir bei 65 Minuten. Falls nachher die meisten beim Kaffee trinken sind, nachher weiß ich, dass ich aufhören muss. Ich möchte ganz zurückschauen, und zwar auf meine Kindheit. Ich bin ja am Reuerhof aufgewachsen. Reuerhof war ein großer Gutsbetrieb. Das war eine herrliche Kindheit, eine Bilderbuch-Kindheit, kann man sagen, wie man es sich nur wünschen kann. Ich habe die Freiheit, am Hof zu spülen genossen. Das war unglaublich, vor die Tiere aus, und da waren die Wiesen, die Felder und die Wälder, alles war da. Mit den Eltern waren wir auf dem Feld, im Stall, in der Werkstatt, beim Bauern, beim Renovieren. Und die Eltern haben uns immer mitgenommen. Es war irgendwie so eine Kindheit, wie man es sich irgendwo wünschen kann. Ich bin nicht allein aufgewachsen. Die Oma war da, der Opa war da, habe ich ein bisschen gefürchtet. Aber da bin ich eher davon gelaufen. Früher noch, wie meine Haxen schneller waren, war ich frech. Ja. Und bin in davon gelaufen, genau. Wir durften am Samstag immer in einer Kinderstunde gehen. Das war beim Czary auf der Lissabrücken. Dort hat es immer Kinderstunde gegeben. Und das haben wir genossen. Und meine Geschwister, meine Eltern haben mich mitgenommen. Ich war ein kleiner Bimpf, ich weiß nicht, war ich 3, 4 Jahre, haben sie mich schon mitgezahlt. Der Weg war recht lang für mich, der Dumme. Und am Sonntag, der Gottesdienst, der war obligatorisch. Verstanden habe ich viele, viele Jahre nichts. Ich bin einfach mitgezahlt worden. Die Liturgie, die hat mich nicht gebissen. Die Lieder, die haben mich nicht von Sockel gehauen. Die Predigten sind bei mir vorbeigegangen. So war meine Kindheit. Auf der Schoß von der Mutter habe ich gar nicht geschlafen. So war der Gottesdienst. Aber interessant war, an Reuerhof, wir haben dort in den 60er Jahren das erste Telefon gehabt in der ganzen Ortschaft. Und jeder, der einmal telefonieren wollte, ist zu uns gekommen. Und dann sind aber natürlich Telefonate gekommen, wo wir nachher diese Informationen weiter haben tragen müssen. Ich kann mich auf eine Situation erinnern, ich kann es nicht sagen, 4 oder 5 Jahre. Die haben mich von Reuerhof nach Feichtendorf geschickt, zur Familie Oberlehrer. Nicht einmal gewusst, wo die ist. Aber sie haben mich losgeschickt. Bin dann aufgegangen und dann haben die Nachbarn gefragt, wo ist denn hin zum Oberlehrer? Dann sage ich, ja, da oben auf. Gell? Dann gehe ich auf, dann ist das ein uraltes Stangebäude, steht heute noch oben. So ein Gewölbeeingang ist gewesen, so richtige Stolltieren mit so richtigen Angeln, geschmiedete Angeln. Und ich habe die Tiere aufgemacht, das war wie ein Saustall, wie ein Kuhstall. Das war ein Stammfloster, da war nichts da. Und links eine ist es in die Kuhle gegangen. Und dann habe ich geklopft, schichtig war ich, mache ich die Tiere auf, da hat sich alles abgespielt. In der Kuhle haben sie sich getroffen. In der Kugel haben sie die Leute begrüßt, in der Kugel haben sie hinter dem Vorhang die Stockbetten gehabt, und die ganze Familie, 5 oder 6 Leute, haben da drinnen geschlafen. Da drinnen sind die Kinder gezeugt worden, da drinnen sind sie geboren worden. Da hat sich alles in der Kugel abgespielt, mehr war nicht da. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und wir haben ja da dagegen in einem Luxusgrund. Der Heuerhof hat ja viele Räume gehabt. Wir haben ja jeder, die Großeltern haben ein paar Zimmer gehabt, die Eltern haben ein paar Zimmer gehabt, wir Kinder haben zu sechs ein Zimmer gehabt, das war ja Luxus damals. Und die haben alles in einem Zimmer gehabt. Am liebsten war ich in der hofeigenen Tischlerei. Wir haben ja Werkstätten gehabt, Schmiede gehabt, Reparaturwerkstatt, Tischlerei gehabt. Und dort sind Werkzeuge rumgelegen, mit denen habe ich nicht viel anfangen können. Das waren so, wie man früher so Handhobel gehabt hat, zum Felsen machen, Profile machen. Ich habe gar nicht gewusst, was man mit dem macht. Aber interessiert hat mich die Sorg, die Nägel und so Schraubenzieher. Und mit alles, was ich mit meinen Händen machen kann, das hat mich fasziniert. Und ich habe irrsinnig gern Flieger gebaut. Zuerst aus Schwadlingbretter, die sind so weit geflogen, wie ich sie geschossen habe. Später habe ich sie dann aus Balsaholz gemacht oder aus Kartonholz gemacht. Das war hochinteressant. Dort habe ich einfach meine Zeit verbracht. Und dann haben wir so einen mysteriösen da Dachboden oben gehabt. Da war immer finster, da waren die Websen oben und die alten Kleider und vom Opa das Schießgewehr und die Uniform von der damaligen Zeit. Dort habe ich mich zurückgezogen, habe einen Block genommen, einen Bleistift genommen und dort habe ich Bilder gemalt. Stundenlang habe ich mich verkrochen, habe ich so Bilder gehabt von Löwen und von Giraffen und die habe ich abgemalt. Das hat mich fasziniert, ich habe die heute noch daheim. Ganz interessant war, ich war ja 12, 13 Jahre, kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, ich war völlig unaufgeklärt. Ich habe mir gedacht, wenn ich einen Wirtlern in die Augen schaue, der kriegt ein Kind von mir. Ja, und Handel halten, das ist ins Schwarze getroffen, nicht? Das war für mich unvorstellbar. Ich war furchtbar schichtig. Ich weiß noch, wir sind in der Hauptschule da spazieren und dann war so ein Kondomapparat und die Buben haben da, und dann sage ich, was ist denn das? Und die haben mich ausgelacht. Die haben mir nicht erklärt, was das ist. Völlig unaufgeklärt gewesen. Dementsprechend unbeschwert bin ich ja durchs Leben gegangen. Obwohl ich am Hof ja gesehen habe, gell, dass man mit einem kurzen Stier geht, dass der Gasbock auf die Gashaufe huckt, der Hahn die Hände tretet, aber dass das bei den Menschen auch etwas braucht, damit ein Kind entsteht, das habe ich nicht gewusst. So bin ich aufgewachsen. Die erste Hauptschule, ich habe es geliebt, das Werken, das Zeichnen, Geo, Sport und die Ferien. Erfolgreich war ich in der ersten Hauptschule in Deutsch beim Sammeln nur in einem Gegenstand von negativen Noten. Ich habe in der ersten Hauptschule 36 Flecken gehabt. Es hatte drei Noten gegeben. Gell? Eins für die Form, eins für die Rechtschreibung und eins für den Inhalt. Und ich bin immer so mal getüppelt zwischen 4 und 4,5 und 5. 36 Flecken habe ich zusammengezählt. Das war mein Erfolg. Aufgetaucht ist das ganze Desaster erst am Zeugnistag, wie ich mit dem Zeugnis angekommen bin. Da sagen die Eltern, habe ich nicht gewusst, wie es mir geht. Da bin ich nachgefragt. Da habe ich mich nie aufgemacht. Dann haben sie gewusst, oh, da haben wir jetzt was übersehen. Und dann war ganz interessant, mein Vater hat sich den Elternsprechtag gehen abgewöhnt. Das war ganz einfach. Mein Bruder war in der Hauptschule, teilweise in der Schule, teilweise am Golik, mehr am Golik als in der Schule im Winter. Und er hat den englischen Lehrer gehabt, der hat der Vorherer Weigand zu verkassen. Der war so 110 Kilo, richtiger zweiteiliger Kleiderkasten. Mein Vater hat ungefähr die gleiche Statur gehabt. Der Vater steht vor der Schulklasse an, gell, und wie er endlich dran kommt, gell, hinter ihm hat natürlich auch noch Leute gewartet, sieht der Lehrer Weigand, mein Vater, bei der Tier reinkommen, da steht er auf und sagt, ihr Sohn ist ein stinkfauler Teufel, hat er gesagt. Der Vater ist klein geworden, der ist raus, der ist nie mehr Elternsprechtag geworden. Ob das für mich jetzt ein Vorteil war oder ein Nachteil, ich kann es nicht sagen. Dann, mit 10 Jahren habe ich schon gewusst, ich werde Tischler werden. Und ich bin mit 10 Jahren schon, mein Vater hat mich rausgebracht in die Tirolerstraße zu einer Firma Bacher und dort bin ich vorstellig geworden. Der Vater ist mit ihm ins Büro gegangen, der hat gesagt, geh einmal auf in den Oberstock Und mich hat das fasziniert, die Möbel, die da umgestanden sind. Das waren wirklich Bilderbuchmöbel, das kann man sich heute noch mal vorstellen. Mit Bögen, mit Schnörkel, mit Schnitzereien und mit Vergoldungen. Das hat mich einfach fasziniert. Und von dort weg war ich eigentlich fürs Handwerk gefesselt. Jetzt muss ich schon mal meine Nase ein bisschen durchblasen. Dadurch, dass ich ja in meinem Elternhaus ja evangelisch gläubig aufgewachsen bin, meine Eltern waren jesusgläubig, sie waren irgendwo ganz korrekte, fleißige Geschäftsleute. Und ich habe von klein auf irgendwo so die biblischen Geschichten mitgekriegt. Eins habe ich gewusst: Es gibt eine Ewigkeit. Das hat man in der Bibel immer gelesen, dass der Mensch für die Ewigkeit geschaffen ist. Denn es steht nämlich in Prediger 3,11, das schreibt der Salomo, der König Salomo, die Sehnsucht nach der Ewigkeit ist in das Menschenherz gelegt. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit ist in uns eingelegt. Und deswegen haben wir so einen Hunger nach Leben. Deswegen haben wir einen Hunger nach Freude. Deswegen haben wir einen Hunger nach Glücklichsein. Weil das Leben mehr, wie soll ich sagen, Qualität hat. Ja, Qualität, noch Qualität sehnt, als wie wir sie oft erleben. Ich habe aber Zweifel gehabt, dass ich in den Himmel komme. Die haben mich immer begleitet. Und diese Zweifel, die haben bei mir genagt. Das war ganz grausig. Ich bin Kinderfreizeit gegangen in Feld am See, Jugendfreizeit in Seeboden. Danach habe ich die Bibel gelesen und eine Zeit lang habe ich mich bemüht. Ich war brav und habe mir gedacht, oh, wenn es mich jetzt erwischt, da dürfte es sich ausgehen. Ja? Aber es war immer Unsicherheit. Und nachher, aber diese Unsicherheit hat mich weitergetrieben. Weil ich gewusst habe, mein Verhalten reicht nicht aus. Das habe ich irgendwo erkannt. Und dann ist Folgendes gewesen. In Gmünd hat es eine Vortragsreihe gegeben, eine ganze Woche lang. Das war der evangelische Pfarrer Klaus Eickhoff, der von Oberösterreich da nach Kärnten gekommen ist. Und der hat so eine Glaubenswoche gehabt und hat gepredigt. Und dann hat er gesagt, was heißt es an Jesus glauben? Und er hat folgendes Beispiel erklärt. Habe ich nie mehr vergessen. Stell dir vor, du stehst am Klagenfurt unten am Flughafen, das Flugzeug kommt und es startet wieder, geht nach Rom. Das nächste kommt, startet wieder, geht nach Paris. Das nächste kommt, startet wieder, geht nach Zagreb. So, und du stehst am Flughafen mit deinem Ticket da in der Hand, du willst nach Wien und jetzt kommt das Flugzeug, landet und der Bestimmungsort, der nächste Landeanflug ist Wien. Und dann hat er die Frage in den Raum eingeworfen und hat gesagt, kommst du nach Wien, wenn du glaubst? Reicht das aus? Dem Saal war mucksmeißel still und man dachte, ja klar, wenn ich glaube, reicht das aus. Es war mucksmeißel still. Auf einmal schreit er, nein, was musst du tun? Was musst du tun? Einstellen. Ja. Interessant, wenn ich nach Wien will und das Ticket habe, dann muss ich einsteigen. Und wenn ich eingestiegen bin, und das ist interessant, du kannst im Flugzeug rückwärts laufen, kommst trotzdem nach Wien, oder? Ja? Kann ich herfliegen? Komme ich trotzdem nach Wien? Muss ich mich anstrengen, dass ich nach Wien komme? Nein. Ich könnte theoretisch meinen Nachbarn erschlagen. Ich komme trotzdem nach Wien. Und genauso hat er gesagt, ist es weg mit Jesus. Jesus ist das Flugzeug, das wartet. Und wenn du einsteigst, bringt er dich in den Himmel. Und auf dem Weg, und einsteigen heißt nichts anderes, Jesus, ich brauche dich. So wie meine Schuld, meine Zweifel mich geblockt haben, so Jesus möchte mein Leben dir vertrauen. Und das habe ich gemacht. Und seitdem weiß ich, ich bin in einem Flugzeug. Das geht himmelwärts. Auch wenn ich im Leben Rückschritte mache, auch wenn ich Leid beleidige, auch wenn ich meine Versprechen nicht halte, auch wenn ich krank wäre, selbst wenn ich stirb, aber ich weiß, ich werde ankommen. Das hat mir Sicherheit gegeben. Und was Schöne ist, mein Leben geht da auf ein Ziel zu. Ja? Und die Linie der Ewigkeit ist nur einen Schritt entfernt. Die Entscheidung braucht es von jedem Einzelnen.
Wenn ich mich auf diese Seite stelle, dann weiß ich, ich bin daheim an.
Das nächste Blitzlicht. Mit 23 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Das war mein Traum. Am ersten Lehrtag habe ich gewusst, ich werde nicht Tischler bleiben, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte eine eigene Firma. Das war am ersten Lehrtag so klar wie bei mir mit 10 Jahren klar, ich werde Tischler. Das habe ich gewusst. Ich habe ein Tischlereiunternehmen gegründet. Wir haben Möbelbau gemacht, Küchen, Wohnzimmer, Türen, Haustüren, Vertäfelungen, italienische Stilmöbel mit Ordern eingelegt, alles Mögliche. Habe ich alles in meiner Firma gesehen und gelernt. Und der Stiegenbau ist erst später dazu gekommen, weil es aus wirtschaftlichen Gründen Anfang Schwierigkeiten gegeben hat. 1996 habe ich einen Standortwechsel gemacht von Reuach draußen nach Mühldorf auf. Und bis 2005, wie wir nachher mit dem Stiegenbau angefangen haben, ist es auch wirtschaftlich steil aufwärts gegangen. Wir haben ungefähr zwischen 17 und 20 Mitarbeiter gehabt. Ich habe Land verkauft und es war leicht verkaufen und habe alle Mitarbeiter beschäftigen können. Es war einfach eine coole Zeit, muss ich echt sagen. Und da war so eine Eigeninitiative in der Firma da, das ist teilweise oft das Selbstläufer gewesen. Ich war nur auswärts und die Burschen haben gearbeitet. Wie die Ameisen, wie die Bienen haben sie gearbeitet und es ist einfach gelaufen. War eine ganz spannende Zeit. Parallel dazu hat gestartet Kids Forever 1999. Da haben wir mit Kids Forever gestartet, mit dem Musical, Gottesdienste, Spielefeste, Freizeiten haben wir gemacht, 20 bis 30 Aufführungen pro Jahr. Die Begeisterung von Team, die war riesengroß. Da haben die Teenager, da war der Benjamin, der Georg auch mit dabei. So, das war ein dynamisches, junges Team. Die haben was von Hocker gerissen, das war unglaublich. Die haben die Tontechnik gemacht, den Aufbau, den Abbau und Erwachsene haben mitgeholfen. Das hat so eine Eigendynamik angenommen und es war einfach schön, das so zu erleben. Gell? Und dann ist aber etwas gekommen, das war so 2006. 2005, mein erfolgreichstes Wirtschaftsjahr, das ich je gehabt habe in meinem Leben, wie ich selbstständig war. 2006 habe ich gemerkt, bei mir wird der Akku leer. Und ich habe gemerkt, der ist nicht mehr aufladbar. Ich habe geschlafen und war müde beim Aufstehen. Die Motivation ist auf den Nullpunkt gesagt und Aufträge zu kriegen war irrsinnig schwierig. Und da habe ich Folgendes erlebt. Das war um den 10. 15. Februar. Wir haben einen Auftrag gehabt in Villach, in Fasach, 47 Stiegen machen bei dem Kärntnerland, bei einer Wohnsiedlung. Und da hat es eine Besprechung gegeben, ich war dort und hat geheißen, ja, das wird jetzt ja nicht gestartet, das wird erst im Herbst. Und ich sage euch, ich habe 15 Leute in der Firma gehabt und ich war von einem Tag auf den anderen ohne Arbeit da. Das war eine grausige Situation. Und da habe ich gemerkt, Gott hat mir Aufträge gegeben. Ich habe zu einem Montag in der Früh zum Gottfried gesagt, hey, bitte geh morgen Urlaub, ich habe nichts mehr. Und am selben Tag habe ich einen Auftrag weg. Dann habe ich gesagt, geh morgen aufmessen. Und so ist es gegangen, von Februar bis in Juni, eine Woche für Woche. Ich habe nur die Aufträge gekriegt, die ich gebraucht habe und nicht einzig mehr. Ich habe keinen Zweck gehabt. Jede Woche ist die Arbeit ausgegangen. Und ich habe alle 15 Mitarbeiter beschäftigen können. Eins habe ich aber in der Zeit erlebt, dass ich meinen Selbstwert nie in Frage gestellt habe. Ich habe gewusst, ich bin in Gottes Augen genauso geliebt und wertvoll, ob ich jetzt im Rollstuhl sitze, ob die Firma pleite geht, ob der ganze Korn einmal ein Ende nimmt. Aber ich wusste, mein Wert ist nicht von dem abhängig. Das war erstaunlicher, wie mein Uli zu mir gestanden ist. Mein Uli hat mich nie unter Druck gesetzt. Nie. Die war wie ein Felsen in mir. Und in dieser Zeit hat Gott mir einen Engel geschickt in Form eines Unternehmens. Der Name war der Robert Stahler. Der hat das Sportastikunden aufgebaut im Felsfritz-Trau. Der hat seine Firma verkauft, einen Bruder. Und er war auf der Suche nach einem neuen Job. Und sagt, wie geht's dir denn? So wie Scheiße. Und dann hat er Folgendes gemacht. Ich habe zwei Ordner voll gehabt, zwei Ordner voll unerledigter Aufträge, die nicht abgeschlossen sind, wo Reklamationen waren und ich habe keine Kraft gehabt, keine Energie, irgendeinen Kunden anzurufen. Dann hat er gesagt, der Herr in Ordnung, den machen wir mit anderen durch. Dann haben wir umgeschaut, sag ich, das kannst du vergessen, hat einen Fehler gemacht, Buch aus. Nächste umgeschaut, ja, das, da könntest du was kriegen. Hat er mit mir das durchbesprochen, wie ich mit den Kunden telefoniere, dann habe ich den Kunden angerufen. Und wenn ich beim Reden verrennt habe, hat er gesagt, ich auf. Dann haben wir besprochen, dann haben wir gesagt, jetzt sagst du dem Kunden das und das und führst das zu Ende. Und so hat er mich durchbegleitet, bis beide Ohren durch waren. Das war wie ein Bruder an meiner Seite, das war unglaublich. Schönes Erlebnis. Ein Engel in Form eines Mannes, eines Unternehmers. Cool, cool. Benjamin hat 2009 begonnen in der Firma. Das hat mir einen riesen Aufschwung gegeben. Ich muss sagen, wir wären heute mit der Firma nicht dort ohne Benjamin. Der Benjamin ist wie ein Freund an meiner Seite. Wir können Leid und Freude miteinander teilen. Wir besprechen alle Sorgen. Wir besprechen auch die technischen Details. Und ja, es ist mehr wie eine Vater-Sohn-Beziehung. Und ich weiß aus meinem ganzen Umfeld, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Dass ein Vater mit seinem Sohn umgeht, Respekt sagt und umgekehrterweise wir uns gegenseitig niemals einen Fehler vorhalten. Das ist so schön, das ist noch nie passiert, seit 2009. Er hat Fehler gemacht, die Stirn ist in Zerspaner gegangen, vermessen, passiert, gell? Da schon gleich einmal 10.000 Euro fort, das kannst gleich in den Ofen reinschieben. Das sind harte Dinge, aber wir haben uns da nie das Leben schwer gemacht. Das war eine wunderbare Zeit, dafür bin ich Gott sehr dankbar. Was mir geholfen hat, auch was meinen Selbstwert betrifft, das habe ich von einem Vortrag gehört von der Ruth Heil. Das sehe ich sie alle. Wie viel ist der Wert? Wie viel ist der Wert?
100 Euro.
100 Euro, genau. 100 Euro ist der Wert, der 100 Euro. Wer will ihn haben? Wenn da jetzt Kinder sitzen, war jede Hand oben. Will ihn einer haben? Ich selbst fahrt. Der einzige Dieter reißt die Hand auf. Okay, seid ganz ehrlich, jeder möchte den 100er haben, im Herzen drin. Auch wenn du jetzt die Hand nicht aufhebst. Gell? So, aber was ist, wenn der 100er zwutzelt ist? Wie viel ist er denn dann wert? Immer noch ein 100er. Wer will ihn haben? Ja, ich hoffe alle. Ja. Und wenn der 100er in Dreck getreten wird und richtig dreckig ist, wie viel ist er dann wert? 100 Euro. Genau. Und auch wenn er dreckig ist, will man den 100er haben. Und genauso ist es bei Gott. Wenn mein Leben schräg läuft, wenn es schieflaufen ist, wenn ich Dreck am Stecken habe, Gott will mich. Trotzdem. Und der Wert, den ich in seinen Augen habe, der ist unbezahlbar. Und das ist das Schöne. Wie Gott im Burnout eingreift, und was möchte ich erzählen, als ich am Tiefpunkt meiner Kräfte angelangt war, habe ich etwas entdeckt. Und habe etwas gespürt, wie Gott mich ursprünglich ins Rennen geschickt hat. Ich habe meine Leidenschaft wieder kennengelernt. Ich war ja damals in meiner geschäftlichen Tätigkeit nur im Auto, Angebote gemacht, Probleme gelöst, Reklamationen bearbeitet, verkauft, schaut, dass nur Aufträge da sind. Bin oft um 3 in der Früh oben gewesen, um 2 in der Früh oben gewesen. Dann habe ich Außendienste gehabt bis zu 16, 17, 18 Stunden. Einmal kann ich mich erinnern, ich bin in der Früh um 5 Uhr weggefahren und am nächsten Tag um 3 in der Früh haben alles in Hand durch. Also verrückt, gell? Wirklich dumm. Aber wie da gemerkt habe, wie ich unten war, da habe ich gemerkt, Gott hat mich als Handwerker gemacht. Und ich bin von Gott ein begnadeter Handwerker, ich bin lösungsorientiert, mit der Begabung komplexe Aufgaben designerisch und effizient umzusetzen. Ich habe wieder begonnen, mit meinen Händen zu arbeiten. Zuerst war es der Garten daheim, dann habe ich mir als Aufgabe gemacht, in der Firma hin und wieder mal Montage zu fahren, etwas in der Werkstatt zu produzieren. Und am Ende meiner beruflichen Laufbahn habe ich das Privileg gehabt, noch einmal ein Haus zu bauen mit vielen schönen Details. Das ist aus dem Haus entstanden, weil ich gemerkt habe, ich brauche
das, was mir Freude macht, was mich aufbaut. Ich bin zwar körperlich mit, aber am Abend emotional so aufgeladen. Und es ist einfach schön, das so zu erleben. Und für all die Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, im Geschäftsleben, muss ich sagen, die Grundlage war immer das Wort Gottes. Und da ist mir ist es immer darum gegangen, um Ehrlichkeit und Fairness. War nicht immer mein Vorteil. Der ist oft ausgenutzt worden. Aber ich möchte es heute auch nicht anders leben. Meine Identität ist ganz klar geworden in dieser Phase, wo es mir nicht gut gegangen ist. Ich wusste, ich bin Kind Gottes, ich bin sein Eigentum. Und der Glaube an Jesus, der hat mir die Sicherheit gegeben und ich wusste, immer gewusst, wo es am Ende meines Lebens enden wird. Ich werde im Himmel sein. Das war einfach ein Geschenk, dass ich das in meinem Herzen so haben kann und glauben kann. Und einer meiner Leitsprüche ist in Johannes 3, Vers 16, du hast so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und wenn ich das jetzt übersetze, in für mich persönlich formuliere, das habe ich ganz oft für mich gemacht, so sehr hat Gott mich, den Kurt, geliebt, dass er seinen Sohn Jesus ans Kreuz nagelt, damit Jesus meine Schuld tragt, mich frei macht. Warum? Damit, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Und diesen Satz kannst du genauso für dich umwenden. Da kannst du genauso deinen Satz sagen, so sehr hat Gott den Hubert, den Franz, den Sepp, den Michael geliebt. Und dann wird es richtig persönlich. Ihr wusst, Jesus ist mein Schuldvergeber und mein Versöhner. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der für mich der emotionalste ist. Und wenn ich klären muss, na, ist es so. Wir haben einen guten Start miteinander in die Ehe gehabt. Es war einfach wunderschön mit der Uli. Wir haben uns geliebt, wir haben eine wunderbare Zeit immer genossen. Und wir haben auch viel Gemeinsamkeiten gehabt. Viel miteinander gelacht. Wir sind reich beschenkt worden mit 4 Kindern. Wir waren sehr bewegt über die Geburt. Du staunst über das Leben, wenn ein Baby ausflutscht und du hast es in Händen. Wahnsinn. Wir sind überwältigt gewesen über Gottes Kreativität, dass eine Familie sich so ausgedacht hat, wie wir sie erleben durften. Gewaltig. Wir sind geschliffen worden in der Beziehung, in der Familie, weil wir teilen mussten, weil wir Opfer bringen mussten, weil nicht mehr alles für uns allein war. Ob es jetzt die Nächte waren oder wenn es darum war, jemand in Schwierigkeiten war, wir haben Opfer bringen müssen. Aber wir haben auch von Kindern lernen dürfen. Wir sind geformt worden durch diesen Lebensalltag. Wir sind irrsinnig herausgefordert worden, alles zu bewältigen. Familie, Beruf, Kids Forever, Gemeinde. Da habe ich noch gehabt, Oberhausergenossenschaft. Ja, es war unglaublich. Es war schön, dass man Kinder hat begleiten dürfen. Durch Schwierigkeiten durch, aber wir haben auch sehr müssen lernen loszulassen. Wir haben die Kinder prägen dürfen und sehen das Wort Gottes nahe bringen. Da war ich der Uli sehr dankbar, weil sie da richtig jeden Abend ist er mit seinen am Bett gesessen, hat mit seinen eine biblische Geschichte gelesen, hat mit seinen gebetet. Und das hat unsere Familie total geprägt. Kinder Gottes sind ein Geschenk. Ich hab so oft mit Leuten zu tun, vielleicht eine kurze Geschichte, bin ich mit den Leuten beieinander und sagen sie, ja, jetzt haben wir ein Haus gebaut und jetzt wollen wir Urlaub machen und dann wollen wir Kinder haben. Dann sage ich, das ist recht schön, wenn du so denkst, aber morgen kannst du gar nichts. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst die Kinder verhindern. Weil morgen kannst du keine. Ja, du kannst sie nur verhindern. Dann denke ich einmal darüber nach und in Wirklichkeit ist es so, Kinder sind ein Geschenk Gottes, so heißt es im Wort Gottes. Sie haben absolut, die Familie hat unseren Charakter auch geprägt. Gell? Wir haben gelernt, uns wertzuschätzen. Ich habe dich gern zu sagen, das ist so wichtig, dass Väter den Kindern sagen, ich habe dich gern. Vergiss das nie. Ich habe es nie gehört. Aber ich habe dich gern, ist ein wichtiger Satz.
Und es war für uns eine unglaublich bereichernde Zeit. Aber jetzt ist was passiert. Es unbemerkt, irgendwann, irgendwie unbemerkt, haben sich die Missverständnisse gemehrt. Wir haben nicht gewusst, warum. Der Liebesdank zwischen mir und der Uli ist auf den beiden Seiten lauern. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Rückschauend kann ich nur sagen, wir haben zu wenig Zeit zu zweit gehabt. Wir waren zu beschäftigt, zu stur, zu uneinsichtig. Unsere Liebe zueinander haben wir einfach nicht behütet. Da haben wir auch nicht geschaut drauf. Und wenn die Gemeinsamkeiten weniger werden, dann wird es schwierig. Wenn die Gemeinsamkeiten verloren gehen, nimmt die Kommunikation ab. Wenn die Kommunikation leidet, leidet das Intimleben. Leidet das Intimleben, fehlt der Kitt in der Beziehung. Fehlt der Kitt in der Beziehung, kann die Beziehung zur Hölle werden. Und an dem Punkt sind wir gestorben. Ich kann das Jahr nicht einmal mehr genau sagen. Es hat alles ein bisschen zusammengespielt, 2006, 2009. Kräftemäßig am Ende, mit der Firma knapp davor, das war unglaublich. Naja, also sage ich vielleicht noch dazwischen ein, das habe ich jetzt vergessen. In der Firma ist es mir so gegangen, ich bin auf den Punkt gekommen, dass ich wirtschaftlich so am Ende war, dass ich die Löhne nicht mehr abzahlen kann. Und dann habe ich mir die ganzen Bausparverträge von meinen Kindern ausrahmen, damit die Gehören wieder zahlen, damit der Betrieb weitergeht. Gell? Und das ist alles zusammengekommen. Und dann kann ich euch nur eins sagen: Keine Lebenserfahrung dringt tiefer in die Seele ein wie ein Konflikt in der Ehe. Kann sein, dass wenn man einen Partner verliert, dass das noch schlimmer ist oder diese Erfahrung noch schmerzhafter ist. Aber diese Erfahrung kenne ich noch nicht, die habe ich noch nicht gemacht. Eines Tages hat das Ganze eskaliert. Es war Winter, klischkalt, haschig war es. Wir haben ungefähr 20, 30 cm Schnee gehabt, der war gefroren, du hast nicht drüber laufen können. Die Gefühlsausbrüche auf beiden Seiten, die waren einfach grauenvoll, unerträglich. Kommunikation war unmöglich. Sind die Fetzen geflogen? Ich habe das Haus verlassen. Ich glaube, es war 10. Bin ich noch da, ziellos, geschrien habe ich, geblärt habe ich und ich habe geschrien: Gott, wo bist du? Wie kannst du das zulassen? Ich kann nicht eine Frau lieben, der ich nichts mehr recht mache. Wie soll das gehen? Es ist eine Unmöglichkeit. Die innere Verzweiflung war so riesengroß. Ich war voller Angst, voller Verzweiflung. Ich war wütend, ich war enttäuscht. Alles war eine Verhandlung. Ich weiß nicht, bin ich von uns aus in Richtung Westen und über die Leitnause hinten runter zum Schwimmbad. Stundenlang. Stundenlang war ich unterwegs. Ich habe echt gewarnt und gesagt: Herr, wenn du aus der Beziehung noch was machen willst, ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Und dann ist mir der Satz gekommen, den habe ich ja versprochen damals: Bis der Tod uns scheidet, bleiben wir zusammen. Hatte ich mir gedacht, nie mehr. Das ist ja die Hölle. Wie soll ich mit einem Partner zusammenbleiben, den ich nichts recht mache? Das ist ja die Hölle. Wie soll ich das? Wie soll ich das schaffen? Wie schaffe ich nicht? Ich kann euch nicht sagen, es war ungefähr 2:30 oder 3 in der Nacht, bin ich irgendwo in Richtung Heim. Ich weiß nicht warum, aber ich gehe zur hinteren Haustür, dort wo ich auf Nacht weggekommen bin, in diese Richtung, steht die Uli. Steht die Uli da, gell? Sie wartet. Sie hat mir eins gesagt: Bin ich froh, dass du da bist? Sie hat gesagt:
Ich habe nicht gewusst, ob du wiederkommst. Ich habe es auch nicht gewusst. Aber wisst ihr was? Dadurch, dass die Uli gewartet hat, hat es in mir einen Funken Hoffnung ausgelöst. Ich habe Angst gehabt vor der Begegnung. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen will. Aber irgendwie hat Gott auch diese tiefste Tiefe verwendet und ich habe mir einfach gespürt, etwas ändert sich in mir drin. Es hat sich bei der Uli was verändert. Ich kann eigentlich nicht sagen, was es war. Auf jeden Fall haben sich unsere Herzen wieder zueinander gewandt. Es war mit langsamen Schritten, aber klarweise, Kommunikation wieder möglich. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist echt ein Wunder, dass Gott es so gelenkt hat. Unabhängig voneinander hat Gott unser Herz geheilt. Das war nicht ich und es war nicht Uli an mir, sondern Gott hat es gemacht. Und da kann man vielleicht sagen, ist schon viele Jahre zurück, 15 Jahre oder 16 Jahre, nicht mehr Konflikt, kein Konflikt mehr. Wenn man das glaubt, ich wünschte es sozusagen. Aber es hat Zeiten gegeben, wo es wieder aufgetaucht hat. Vielleicht nicht einmal ganz in der Intensivität. Aber ich weiß, es ist Gnade, dass Gott unsere harten Herzen immer wieder wach macht, so dass wir zueinander finden können. Es ist einfach schön. Ich muss jetzt sagen, das ist einfach schön. Und das ist jetzt unser Hochzeitsspruch, den haben wir, hat die Uli damals ausgesucht. Da steckt eine Verheißung drin. Ich gebe euch ein neues Herz, sagt Gott, und einen neuen Geist. Euer steinhartes Herz nehme ich raus und gebe euch ein lebendiges Herz. Das ist so ein wunderbares Wort. Gott schenkt es. Da freut mir das Lied ein von SDS, Großvater, wer kennt das?
Ja.
Ja, genau. Großvater, bist du da, wir kommen auf einen schnellen Kaffee. Ja. Genau, und dann gibt es eine Szene, wo es heißt, wie sagt er, ich hab dich gern, ich muss nicht alles, was ich sage, immer hören. Und den Satz, den habe ich mir hinter die Löffel geschrieben. Wenn sie mich braucht, natürlich will ich hören. Aber es gibt so viele Dinge, wo ich sagen kann, ich muss jetzt nicht recht haben, ich muss jetzt mich nicht durchsetzen. Oder okay, wenn sie das so sieht, dann ist es so, ich komme da leichter drüber. War früher unmöglich. Ich muss nicht alles, was ich sage, immer hören. Oder so, ich sag mal, so in die Waagschale legen, dass es dann zu einem Konflikt kommt. Weißt du? Da kann man ja festbeißen auf etwas, was völlig sinnlos ist. Aber das habe ich. Ja, manchmal schaffe ich es. Sagen wir so. Humor ist ganz ein wichtiger Bereich, ganz ein wichtiger Wert in einer Beziehung. Das erleben wir immer wieder. Wir kennen ganz viel und viel herzhaft miteinander lachen. Ja, das ist echt schön. Ich bin reich beschenkt mit meiner Frau. Wir erleben so viele schöne Momente, finden immer wieder Gemeinsamkeiten und können miteinander loben und uns freuen. Und in Sprüche heißt es, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst vor dem Herrn bekommen. Das ist echt von oben. Ein nächstes Blitzlicht, da geht es um Freundschaft. Ich kann mich uns genau erinnern, wir haben Kids selber gestartet. Und ich habe mich mit einer Familie befreundet. Wir haben miteinander vieles geschultert. Wir haben uns gegenseitig angefeiert. Es war richtig eine Hochstimmung. Und irgendwie ist durch meine Art zu leiten, weil ich sehr dominant bin im Führen, gell, ist da ein Bruch in die Beziehung eingekommen. Ich kann es nicht sagen, was der Auslöser war. Vor allem ist unsere Freundschaft zerbrochen. Und ich stehe da, das war in 2011, mache da eine Predigt und habe diese Freunde so dermaßen verletzt, was überhaupt nicht mehr Absicht war. Und es war Funkstille. Wir sind uns ausgewichen. Und wenn wir uns begegnet haben, dann haben wir gerade noch Christi das sagen und vielleicht, wie geht's? Und der falsche ist, ja, danke, passt schon. Aber es war keine Kommunikation mehr möglich. Und in unserer Gemeinde ist eine junge Familie gekommen, da sagt mir diese eine Frau, sagte, hat das mitgekriegt, dass da knistert zwischen uns. Und sie sagt, solltest du dich nicht mit diesen Leuten versöhnen. So nebenbei in einem Satz. Gar nichts noch gedruckt und gar nichts. Der Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Und es hat immer mehr an meinem Herzen geklopft. Und ich habe mir gedacht, ich möchte die Zeit nicht vergehen lassen. Es kann irgendwann einmal Sport sein. Und ich rufe an, wir machen einen Termin aus. Wir treffen uns. Und es hat im August 2025 die erste Versöhnung gegeben mit einer Person und dann im Oktober letzten Jahres mit der restlichen, mit den restlichen Personen. Und jetzt sage ich euch, was war das Geheimnis dieser Versöhnung, den ich gegangen bin. Man nennt es in der Seelsorge den untersten Weg der Versöhnung zu gehen. Auf das Recht verzichten, Recht haben zu müssen, zu wollen. Verzicht auf Verteidigung. Und ich habe eins gelernt, einen Satz von zu lernen. Ich habe gesagt, bitte um Verzeihung für das, was ich dir angetan habe. Und da habe ich gemerkt, das hat eine Brücke gebaut. Gott hat es geschenkt, dass wir uns alle unter Tränen haben, können versöhnen. Und heute freuen wir uns, wenn wir uns begegnen. Das macht einen riesen Unterschied. Auslösend war das mit meiner Vaterbeziehung. Das ist das nächste Blitzlicht. Die Liebe meines Vaters. Vater hat nie sagen können, ich habe dich gern. Aber er hat es gezeigt. Er hat Folgendes gemacht. Wir haben geplant, 1985 nach Griechenland zu fahren mit Freunden. Wir waren zu sechst. Wir wollten in der Früh wegfahren. Das war, glaube ich, Donnerstag oder Freitag. Wollten wir wegfahren. Und der Vater sieht, bah, beim Auto ist der Service fällig. Schnell in die Werkstatt. Sag ich, Vater, wir wollen fahren. Nein, sag ich, du kannst nicht so fahren. Ich muss in die Werkstatt, muss Service gemacht werden. Okay, Service gemacht. Auto kam so um 12 Uhr, eins hinter. Wir fangen an aufladen. Dann sag ich, die Reifen sind nicht glatt. Wir brauchen unbedingt neue Reifen. Gell? Ach, sag ich, Scheiße. Ich habe schon so gekocht. Gell? Okay, er bringt das Auto einer da zum Reifensepp. Und lass gleich Reifen auf ihn machen. Und den Satz habe ich nicht vergessen. Und darin hat die Liebe sich gezeigt, wie mein Vater Liebe auspackt. Und er hat Folgendes gesagt. Ich möchte, dass ihr wieder gesund und behütet ankommst. Ist das nicht schön? Ich möchte, dass du gesund und behütet wieder ankommst. Für das hat er Geld investiert. Für das hat er das Auto hergerichtet. Neue Reifen aufgetragen. Und ich habe einen wunderbaren Vater gehabt, auch eine Mutter, aber ich möchte die Geschichte vom Vater erzählen. 3 Jahre vor seinem Tod, ich glaube, das war so 2003, bin ich zu meinem Vater gekommen und habe gesagt, Vater, ich will mich einfach bedanken für das schöne Leben, was du mir gegeben hast. Du hast mir so viele Türen aufgetan, du hast mich unterstützt auf dem Weg zur beruflichen Laufbahn, du hast mich finanziell unterstützt, du warst ein gutes Vorbild als Geschäftsmann. Ich habe die Erziehung genossen, dass du mir Jesus nahegebracht hast. Du hast mir Freiheiten gegeben, vieles auszuprobieren. Und jetzt kommt der super Obergau. Und ich habe gesagt, alles habe ich vermisst. Das war ja noch nicht der Fehler gewesen. Ich habe gesagt, du hast mich nie in die Arme genommen. Aber ich bin so gut, ich vergebe dir. Und dieses Ich vergebe dir heißt nichts anderes. Du hast mir wehgetan. Du bist schuld, dass mir so gegangen ist. Du bist es, warum es mir so geht. Das war ein massiver Vorwurf. Ich habe das nicht gewusst. Der Vater zieht sich zurück. Es war so eine Kommunikation, nicht mehr so möglich. Er hat bei meinen Geschwistern gesagt, ja, der Kurt ist so schier zu mir und hat mich da bekritelt und kritisiert. Ich habe das nicht gewusst, was ich ausgelöst habe. Und wisst ihr, wo ich draufgekommen bin? 2022, glaube ich, war es. 2022 ging ich drauf, was ich vor dem Plätzchen gemacht habe. Und zwar ist das folgendermaßen gewesen. wie er seine aufgezogen am Berg, der Samuel, mein Sohn, sitzt mit seinem Freund am Tisch und schaut das Handy und ich gehe hinten zu, weil so beim Buckel da rein und sieg, aha, Vortrag von Michael Stahl. Und der Michael Stahl erzählt seine Lebensgeschichte, sein Crash mit seinem Papa, seine Versöhnung mit seinem Papa. Und dort, Leidl, habe ich das erste Mal erkannt, was es heißt, wenn man einen falschen Satz sagt, was es für Auswirkungen hat. Ich habe das erste Mal in meinem Leben erkannt, die vier Aspekte der Vergebung. Das erste habe ich schon gesagt, Gott hat mir vergeben und Gott vergibt dir genauso, wenn wir darum bitten, er vergibt. Das zweite ist, ich soll anderen vergeben, so wie wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Das ist das zweite. Das dritte, ich darf mir selbst vergeben, wenn ich Dinge nicht auf die Reihe bin, wenn ich wieder mal versorgt habe, wenn ich selber über mich enttäuscht bin, ich kann mir selber vergeben. Und jetzt kommt der vierte Satz, den ich bis dato nicht gekannt habe. Ich kann einen anderen bitten, mir zu vergeben für das, was ich ihn angetan habe. Und dieser Satz, der baut Brücken. Das war für mich neu. Dieser Satz schafft die Möglichkeit, Brücken zu bauen ohne Schuldzuweisung. Ob es dann gelingt, weiß man ja nicht. Aber diesen Satz habe ich mittlerweile schon öfters verwendet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das macht einen riesen Unterschied. Ein Blitzlicht in meinem Leben sind auch meine Ängste. Ich bin nicht angstfrei. Meistens bin ich unbeschwert, recht zuversichtlich, gehe mutig voran. Aber manchmal sind sie da. Angst vom Versagen, sogar Angst, kritisiert zu werden. Das ist für mich ganz schrecklich. Angst vor der politischen Entwicklung. Früher als Unternehmer habe ich oft Existenzängste gehabt. Ich habe eine Situation gehabt, ich habe gesagt, wenn es jetzt noch einen Schritt weitergeht, dann bin ich unten. Angst, nicht gut genug zu sein. Aber auch Angst vor dem Prozess des Sterbens, nicht vor dem Sterben selber, sondern vor dem Prozess. Ich erlebe, wie meine Mutter 6 Jahre gelitten hat, ich erlebe, wie mein Freund Krebs hat, ich erlebe, wie andere Krebs haben, ich erlebe, wie andere furchtbar leiden. Dieser Prozess des Sterbens ist nicht schön. Mittlerweile merke ich, dass ich mechanisch auch nicht mehr ganz fit bin. Jetzt habe ich 7 Bandeln richten lassen. Mittlerweile gehen die Schultern wieder einigermaßen. Einen Husten habe ich seit 2020 und mir gedacht, habe ich irgendwas da drinnen? Letztes Jahr im Herbst, auf einmal kann ich nicht mehr urinieren. Haben wir gedacht, habe ich bei der Prostata was? Die Zukunft ist ungewiss. Und also wird mir immer wieder bewusst, das Leben ist nicht unendlich. Wenn ich einen Joghurt hernehme, was steht alles drauf? Wisst ihr das auswendig? Fettgehalt. Was haben wir noch?
Kärntnermilch,
ja. Energie, 272 Kilojoule, oder wie das Zeug heißt. Salze, Zucker, was steht noch drauf? Die Haltbarkeit, was?
Ah ja,
Ablaufdatum, 26.03. Genau.
Na, das heißt, bis dorthin einmal sicher gut zu genießen.
Okay. Ja, okay. Irgendwann kippt die ganze Geschichte. Gell? Und wir wissen, alles hat ein Ablaufdatum. Auch auf meinem Leben steht ein Ablaufdatum, auf deinem genauso. Und du hast im Psalm 90, Vers 12 in der Luther-Übersetzung her, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Warum? Dass wir klug werden. Ich erlebe Gott, ganz intensive Begegnung mit einem meiner Freunde, der Krebs hat. Was haben wir da früher alles für Blödsinn zusammengekriegt? Bei den letzten Treffen ist es um die Blödsinn überhaupt nicht mehr gegangen. Jetzt geht es ums Eingemachte. Wenn die Ärzte sagen, gehen ist noch die nächsten 2 Monate, da redet es nicht mehr über den Erfolg. Du redest nicht mehr über die Frauengeschichten. Du redest über diese Dinge, die das Herz belasten. Da geht es um die Sache. Herr, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist. damit wir endlich zur Besinnung kommen.
Und ich möchte abschließen mit Zitate, die Leute über mich gesagt haben. Es war ganz witzig. Ich habe ja gedacht, alle Leute mögen mich. Gell? Bis ich irgendwann draufgekommen bin, es gibt Leute, die frippeln den Arzt durch, die machen einen Bogen um mich herum. Also zu der Erkenntnis muss man kennen. Gell? Also ich habe echt gedacht, bei mir kommt jederzeit. Aber dass die gar nicht auf der Bildfläche erscheinen, die mit mir nicht kennen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Gell? Also, Aussagen, die Leute, Freunde, Bekannte über mich gemacht haben, das ist folgendes. Du bist begeisterungsfähig. Du bist ein Motivator. So haben mir Leute gesagt, du überforderst andere durch dein Leistungsdenken. Einer hat mir gesagt, das war eh mein Vater, du bist ein frommer Selbstmörder. Ein frommer Selbstmörder, hat er mich bezeichnet. Ja. Einer hat mir gesagt, und das können Sie erraten, wer das ist, wenn du nicht mein Papa wärst, du wärst mein bester Freund. Das steht auf einem Geburtstagskarte. Unglaublich. Wenn du nicht mein Papa wärst, du wärst mein bester Freund. Du warst für mich unnahbar. Jetzt kommt der krasseste Satz. Du hast dich aufgeführt als der selbsternannte Gott. Du bist ein Geschichtenerzähler. Das baut mich wieder auf. Oder weniger. Du bist für mich immer ein Leiter gewesen. Ich weiß noch, vor drei Jahren war das, ich habe mir gedacht, jetzt bin ich alt genug, jetzt soll die jungen Leute, jetzt soll die jungen machen, ich schaue jetzt einmal noch zu. Aber innerlich hat es so geprickelt, denke ich, so kannst du das nicht machen, gell? Und dann auf einmal sagt einer zu mir, Kurt, warum leitest du mir immer? Ich habe dich als Leiter kennengelernt, du hast immer geleitet. Das hat mir einen Stich gegeben, wir sind in die Tränen gekommen. Und dann denke ich mir, ja, okay, dann werde ich weiter Leiter. So war das. War eine Ermutigung. Ich habe so einen großen Glauben, sagt die Leute. Du hast so einen großen Glauben. Ich habe das nicht. Also, du weißt was? Der große Glaube, der nutzt mir nichts. Wenn ich am Weißen See oben stehe und das Eis ist 1,5 cm dick und ich habe einen großen Glauben, gehe ich drüber, irgendwann macht es klack und ich bin weg. Der große Glaube, auf den kommt es überhaupt nicht davon. Ich kann mit einem kleinen Glauben, ich kann schwitzendlich aufs Wasser steigen oder aufs Eis steigen, wenn die Eisschicht 20 cm ist. Ich brauche keinen großen Glauben. Aber mein Jesus ist der Felsen. Das ist das, was braucht, mit meinem Glaube. Und jetzt kommt ein schöner Satz, ich möchte mit dir heute. Raimund, kein Wort, wer das ist. Dann die letzten Aussagen, Zusagen Gott, die Gott über mich macht, die eigentlich dir genauso gelten wie mir. Du bist einzigartig oder ich bin einzigartig und wunderbar gemacht, ganz wertvoll. Ich juble über dich, wenn ich an dich denke. So sehr hat Gott die Welt, den Kurt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus für mich ans Kreuz nageln ließ, sodass, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze, nicht verloren gehe, sondern ewig bei ihm sein werde. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist ein zukünftiger Bürger des Himmels. Ich will dich mit deinen Augen leiten, mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Ich kenne deine Gedanken, nichts ist mir verborgen. Ich, der Herr, bin dein Hirte. Es werden Berge und Hügel hinfallen, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Das ist was Schönes, wenn ein Papa sagt, ich bin immer da, bin immer für dich da. Ich habe dich eh und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Eigentlich möchte
wollte ich einen Punkt machen. Aber es ist mein Bedürfnis, ein Gebet zu sprechen. Ist bei uns in der Vergangenheit nie üblich gewesen, aber ich möchte es einfach machen. Es ist vielleicht mein Gebet, vielleicht kann es deins werden. Du musst da nicht mitbeten, aber wenn du möchtest, kannst du das im stillen Gedanken einfach mittragen. Jesus, du kennst mich, du kennst uns. Meine Gedanken, meine Gefühle, du siehst alle meine Wunden, die sonst niemand sieht. Du siehst, dass ich mit solchen Dingen allein bin. Ich kann dich nur bitten, lieb du mich gesund. Vieles ist in meinem Leben nicht so gelaufen, wie du es dir für mich vorgestellt hast. Manches ist in Brüche gegangen, dass ich nicht mehr Rückgänge machen kann. Vergib du mir. Gib du mir, Jesus, eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance. Dort, wo ich ohne dich gelebt habe, möchte ich jetzt mit dir leben. Vergib mir und mach du mit mir einen neuen Anfang. Danke, Jesus.